Na klar, der Podcast mit und über die sorbische Community.
Um die Heimat zu verlassen, braucht es schon eine Menge Mut. Aber zum Glück kann man auch immer wieder heimkehren. Und genau das hat Judith Scholze getan. Mein Name ist Maria Kretschmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sorbisch, na klar. Auch in dieser Folge dreht sich wieder alles um das Thema heimgekehrt. In der letzten Folge konnten Sie Judith Scholze kennenlernen. Judith ist in Köln bei Bautzen aufgewachsen und hat ihre Heimat verlassen, um sich beruflich auf europäischer Ebene für nationale Minderheiten einzusetzen. Während des Studiums hat sie in einem sorbischen Internat in Dresden gewohnt und später folgten Umzüge nach Flensburg und Berlin. Ihre Heimat und ihre sorbischen Wurzeln hat sie dabei aber niemals vergessen. Und so hat sie es auch wieder zurückgezogen nach Bautzen, wo sie heute mit ihrer Familie lebt und arbeitet. Meine Kollegin Vivien Albeck hat Judith in Bautzen besucht und hatte dabei einige Fragen im Gepäck.
Was liebst du denn an der Lausitz so sehr? Oder was findest du am allerbesten?
Ich denke gerade an ein sorbisches Lied und das ist so wie...
Sing's uns doch kurz vor.
Nein. Wenn ich ganz bewusst, weil wir Putz auch darüber gesprochen haben, Hoki, Dove, Vosredkate, also die hügelige Landschaft, die man hier hat. Wir haben eine flache Ebene, wir haben eine Seenlandschaft bis hin zum Spreewald. Wir haben eine wunderschöne Natur hier, wir haben Lebensqualität. Das hatte ich in der Großstadt nicht. Und dann die Menschen, also die Familie, die Freunde, die ich kenne und wo ohne die ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Also einfach die Zeit miteinander zu genießen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob ich was korrekt oder nicht korrekt mache.
Na, und das in dieser schönen Umgebung dann
genau.
Auch noch.
Ja. Ich muss noch lernen, mehr unterwegs zu sein in der Natur, mehr Zeit dafür zu nehmen, sich zu nehmen, noch mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
Die Idylle genießen.
Genau. Ja. Das ist so ein bisschen, aber die Sommerzeit ist ja halt auch dafür da, auch den, ne, sich mal zu entspannen und mal die lauen Sommernächte zu genießen.
Ja.
Und das noch mehr zu machen hier in der Lausitz. Auch die kulturellen Veranstaltungen, wir haben, das musste ich auch lernen, ich dachte immer, in Berlin gibt es die, alles, ne, alle, aber wir haben hier auch sehr gute kulturelle Angebote, die man einfach nutzen muss.
Ja. Was hat dir wirklich am meisten gefehlt während deiner Abwesenheit?
Ich denke, die kurzen Wege, um spontan entscheiden zu können, was man hier wo macht. Und nicht mal dieses immer planen zu müssen, mit dem Koffer leben zu müssen, wenn man unterwegs ist.
Das bisschen ist freier sein in seinen
bisschen
Entscheidungen.
Bisschen freier sein, ne? Auch ja. Spontaner zu sein. Mhm. Und nicht auf die zu überlegen, schon wieder zu planen, wann ich wo was machen muss. Ich hasse das, wenn ich noch privat auch Termine planen muss. Das hasse ich. Das ja. Reicht schon auf Arbeit.
Ja, verstehe ich. Kann ich nachempfinden. Auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich die sorbische Sprache und sorbische Identität. Deswegen, anfangs hattest du ja schon auf Sorbisch mit mir gesprochen und dich vorgestellt. Vielleicht kannst du mir die sorbische Sprache noch ein bisschen mehr näher bringen. Was bedeutet denn zum Beispiel Heimkehr auf Sorbisch?
Ich würde das gar nicht als im Substantiv beschreiben. Ich würde das immer beschreiben. Die sorbische Sprache ist eher beschreiben. Ich würde eher sagen, Jasim Sonavrochiva. Ich bin zu nach Hause.
Jasim?
Jasim Sonavrochiva.
Jasim, oh Gott.
Jasim so.
Jasim so.
Nauruchiva.
Nauruchiva.
Ich bin heimgekehrt.
Ich bin heimgekehrt, ja. Sind denn Substantive oder Hauptworte nicht so verbreitet im Sorbischen?
Ja, die Sprache ist einfach eine andere. Wir haben, auch wenn das Sorbische meine Muttersprache ist, ist natürlich, wenn man zwei Sprachen parallel nutzt, hat das Auswirkungen auf die andere Sprache.
Klar.
Die deutsche Sprache ist sehr eine substantivierte Sprache und auch viele zusammengesetzte Wörter. So etwas gibt es normalerweise im Sorbischen nicht, aber wir haben uns schon teilweise dran gewöhnt und übersetzen teilweise eins zu eins aus dem Deutschen.
Obwohl es nicht richtig wäre, so gesehen.
Das klingt ein bisschen fremd.
Ja.
Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und dann haben wir uns jetzt gesagt, wie würdest du das denn einfacher sagen? Mhm. Und nicht... Ne, hochtrabend und nicht, und das ist, deswegen sage ich mir, ich würde gar nicht die Heimkehr im Sorbischen übersetzen, sondern würde sagen, Jasim Sonavrochiva, ich würde es beschreiben.
Ja. Welche Rolle spielt die sorbische Sprache denn in deinem Alltag bzw. in deinem Leben? Sprichst du jeden Tag Sorbisch oder wie häufig, mit wem alles?
Ich spreche jeden Tag Sorbisch. Natürlich jetzt in der Lausitz sowieso. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin gesagt habe, habe ich ja natürlich die Möglichkeit, auch auf Arbeit Sorbisch zu sprechen. Mit der Familie spreche ich zu Hause Sorbisch. Aber umgekehrt ist ja die, also ich würde sagen 50-50. Ne? Man hat ja alles drumherum, ob, wenn man schon die Medien anschaltet, wenn man auf Arbeit mit Texten zu tun hat, hat man natürlich das Deutsche auch drumherum.
Ja.
Es ist sogar jetzt mehr Sorbisch, als ich das vorher in Berlin hatte.
Was ja aber auch Sinn macht, weil du hier mehr Anläufe hast,
ja,
sozusagen.
Genau, ja, genau.
Das heißt aber auch, im Minderheitenministerium damals konntest du es eigentlich nicht. Also du bist zwar für die Sorben unter anderem.
Ja, aber ich hatte auch, meine Kollegin war selbst auch eine Sorbin. Ah, ja. Somit hatte ich mit ihr die Möglichkeit, Sorbisch zu sprechen, mit allen anderen Deutsch. Mhm. War das eine Mischung. Und hier hat man natürlich die Mischung zwischen dem Ober- und dem Niedersorbischen. Mhm. Weil wir ja Kollegen auch aus der Niederlausitz haben. Und ich habe mir gesagt, ich will auch mal das Niedersorbische lernen.
Ist es denn sehr viel anders? Da bin ich gar nicht so informiert drüber tatsächlich.
Also man versteht es, wenn man sich, also einige, es gibt Leute, die sagen, oh, ich verstehe das nicht, aber wenn man sich reinhört, versteht man das, klar.
Wie ein Dialekt, wenn man so will.
Man sagt, das ist schon eine Standardsprache, ich vergleiche das manchmal, wie wenn man das Deutsche mit dem Niederländischen vergleichen würde. Es ist schon anders, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, es gibt aber auch andere Buchstaben.
Aber auch ganz viele andere Sachen. Oder Schweizerdeutsch
oder so. Schreiben
kann
ich das zum Beispiel nicht.
Ja, ja.
Deswegen würde ich es gerne lernen können. Ich persönlich sage, ist die niedersorbische Sprache auch noch weicher für mich.
Ah ja.
Ja, ich würde es gerne mal richtig sprechen wollen und nicht so dann gemischt mit obersorbischen Wörtern oder, ne? Lesen kein Problem, aber schreiben, das ist schon dann schwer.
Aber demnach ist dein Mann auch Obersorb und nicht, okay.
Ja.
Wie würdest du das dann aber angehen? Also jetzt einen Sprachkurs besuchen?
Ja,
oder?
Ja, okay. Genau. Es gibt es. Wir hatten auch hier bei uns in der Domowina überlegt, in der Geschäftsstelle, wer Interesse hätte,
das
Niedersorbische. Ja. Unsere Herausforderung auch der Arbeit ist ja, die Texte immer auf Ober- und Niedersorbisch zu machen. Der Niedersorbisch spricht Niedersorbisch, der Obersorbisch spricht Obersorbisch. Wenn es aber um offizielle Texte geht, ist es natürlich wichtig, dass wir
beide verstehen.
Sprachen,
klar.
Ja, verwenden. Und da ist das Obersorbische sehr oft mehr als das Niedersorbische. Und deswegen ist mir auch wichtig, wir verlangen immer von allen, die das Sorbisch sprechen. Und wenn sie es nicht können, müssen sie es lernen. Müssen wir aber auch offen sein, auch die andere sorbische Sprache zu lernen.
Na klar. Würde es dir ja auch in der Arbeit dann wahrscheinlich nochmal vereinfachen.
Natürlich.
Ja, ja. Ja, macht Sinn. Welche Bedeutung hat die sorbische Sprache denn für deine kulturelle Identität?
Das ist einfach meine Muttersprache. Das gehört zu mir. Ich kenne es nicht anders.
Und willst du es auch wahrscheinlich nicht missen wollen?
Nein, gar nicht. Also ich wäre armer, wenn ich das nicht hätte.
Total.
Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich Sorbisch sprechen kann, genauso wie ich Deutsch sprechen kann, dass ich durch das Sorbische aber auch noch, ich hatte in der Schule 6 Jahre Tschechisch, dass man dadurch auch zu anderen slawischen Sprachen einen ganz anderen Zugang hat.
Ja.
Ja, also ich finde, das ist einfach ein Mehrwert. Wie einige sagen, so viel Sprachen sprichst du, so viel mehr Mensch bist du auch. Ne?
Ist auch so.
Die Möglichkeit zu haben, dass meine Eltern das auch mit uns Sorbisch gesprochen haben, uns das wirklich in die Wiege gelegt haben, ne? Nicht gelernt zu haben, sondern wirklich einfach so wie die... So
wie die Muttermilch aufgesaugt,
genau.
Ja. Deswegen macht es auch für mich jetzt noch mehr Sinn, dass das für dich natürlich mit deinem Sohn jetzt auch so wichtig war.
Genau.
Ne?
Genau.
Und man kennt es ja auch, die Sprache, die man als Kind lernt, lernt man super leicht und kann dann sich am besten beibehalten im Vergleich zu einer Sprache, die jetzt erst heute lernt.
Und die Kinder lernen so schnell. Ich lerne mein Sohn, der hat noch nicht mal richtig sprechen können und der konnte schon unterscheiden zwischen dem Sorbischen und dem Deutschen. Er wusste, mit wem er Deutsch sprechen muss und mit wem er Sorbisch sprechen muss. Die Kinder machen das so schnell. Ich habe großen Respekt davor, wie schnell die das lernen. Und wir machen uns als Erwachsene teilweise zu viel Gedanken, was man den Kindern antut. Aber ist gar nicht. Eigentlich müssten wir von den Kindern lernen, wie schnell, wie unkompliziert die das auch lernen.
Naja, weil die Kinder uns ja quasi als Vorbilder haben und das dann einfach wirklich abgucken. Man kennt das ja auch, sage ich jetzt mal so im jüngsten Alter, heute von einer Freundin von mir zum Beispiel, die immer sehr viel an ihrem Telefon ist und da adoptierte dann die kleine Tochter, die war nicht mal eins, dauernd irgendwie, wie sie am Telefon ist. Also, ne, und ähnlich ist es dann eben mit der Sprache auch,
genau,
logischerweise.
Richtig.
Ja,
richtig.
Also,
das ist. Aber das ist auch so, ne, ich dachte immer, gut, wir sprechen mit ihm zu Hause nur so. Also sein, ne?
Ja. Aber ist doch auch okay.
Ja, aber dass er, und ich dachte immer, gut, wenn wir jetzt Besuch haben, ne, der Deutsch spricht, müssen wir jetzt vielleicht nochmal erklären. Aber nein. Das ist unsere Denke dann immer
genau.
Wir müssen, und so sind wir, glaube ich, als Erwachsene, immer nochmal beschreiben zu müssen, nochmal erklären zu müssen, aber das ist nicht notwendig.
Ja, ja. Die begreifen das schon selber. Von ganz allein. Hast du denn sorbische Lieblingsworte oder Sprüche, die du, weiß ich, vielleicht schon von klein auf oder so immer wieder sagst?
Hast du deutsche Lieblingswörter?
Nee, aber so Sprichworte tatsächlich schon.
Ja?
Ja.
Ich
oder so Weisheiten oder sowas beispielsweise. Die man
ja, aber die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Lieblingssprichwörter gibt oder so, sondern eher bezüglich, ne, wenn man im Alltag ist, hat man sorbische Sprichwörter und man hat genauso deutsche Sprichwörter. Ich habe manchmal dann die Herausforderung, dass ich überlege, ist das jetzt ein sorbisches oder ein deutsches Sprichwort? weil man das so
vermischt.
Im Kopf hat, dass man gar nicht mehr weiß, ist es jetzt typisch sorbisch oder ist es typisch deutsch? Aber ich habe kann mich jetzt an kein typisches, also keine Lieblingswörter. Man könnte jetzt schwierige Wörter nennen, aber nicht so, dass ich jetzt typische Lieblingswörter habe oder auch Sprichwörter. Was ich mag, also wenn man zu Anlässen eine Karte schreibt, ob es Glückwünsche sind oder Jubiläen und so weiter, dass man Gedichte, sorbische Gedichte raussucht, die wunderschön sind. Wir haben schöne sorbische Oratorien. Wir haben von Henri Seeler aktuell auch. Ich nutze sie gerne und integriere sie in aktuelle Karten, die ich schreibe.
Ja.
Sowas mag ich. Und dann und bewusst dann auch immer zu überlegen, was wäre für diese Person interessant, was wäre schön, das zu verwenden. Das sind aber keine Sprichwörter, sondern einfach auch Redewendungen, Gedichte etc.
Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Gedichte wendest du jetzt in Karten an. Jetzt wirst du ja eher weniger Gedichte auch sprechen zu jemandem.
Nein.
Trotzdem, wie gesagt, Sprichworte, klassische, die man in gewissen Lebenssituationen sagt oder äußert. Ne? Hast du das dann auch in Berlin oder Flensburg angewandt, trotzdem? Oder warst du dann so an das Deutsche gewöhnt, dass die sorbische Sprache so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist?
Das ist eine gute Frage. Ne? Ich hab, das ist, glaube ich, auch so ähnlich mit dem, dass man teilweise dann vergisst, ist es nun ein sorbisches Sprichwort oder ein deutsches Sprichwort? Nutze ich dann eher in dem Sorbischen ein deutsches Sprichwort, übersetze es oder umgekehrt?
Mhm.
Ich bin mir sicher, dass, als ich in Berlin und in Flensburg gewesen bin, weniger aktiv wirklich auch im Wortschatz gesprochen habe, dass ich jetzt mehr, weil ich einfach aktiv mehr Sorbisch spreche, aber auch schreibe, dass ich in deinem Sorbischen besser werde. Aber gleichzeitig merke ich, dass dadurch, wenn ich Deutsch schreibe, ich eher wieder überlegen muss, wenn ich in der deutschen Sprache schreibe. Das ist aber dann auf, sag mal, auf einem hohen Niveau, wo das, was für mich dann wichtig ist, dass ich merke, okay, im Minderheitensekretariat habe ich viel mehr mit der deutschen Sprache zu tun gehabt, auch geschrieben. Jetzt mache ich es weniger. Wenn man zwei Sprachen wirklich spricht, ist es schwer. Also ist es, wird die eine Sprache immer die stärkere Sprache sein oder die einfachere Sprache ist. Und das ist bei mir das Sorbische.
Ja, zum Beispiel bei mir, ich habe mal für so 3-4 Monate in den USA gelebt. Und da war es dann sogar irgendwann so weit, dass ich auf Englisch geträumt habe. Und der erste englische Traum, es war total verrückt irgendwie, wenn man dann wach wird. Also absolut, ist, wie sagt man, Übung macht den Meister, so gesehen, ne? Mit jeder Sprache, glaube ich, egal ob es die Muttersprache ist oder eine Fremdsprache.
Ja. Oder wenn die viele, ist ja immer die erste Frage oder sehr oft eine Frage, die man gestellt bekommt, in welcher Sprache träumst du?
Ja, ja.
Leider weiß ich es nicht. Ne? Das ist, und ich gehe davon aus, und das ist meine Interpretation, dass es von der Situation abhängig ist. Ne? Wenn ich über eine Situation träume, die nichts mit dem Sorbischen zu tun hat und zum Beispiel Einkauf oder irgendwo ein Text, werde ich vielleicht eher Deutsch träumen. Und wenn ich mit meinem Mann spreche oder...
Dann wird es sicherlich sorbisch sein. Na klar, logisch.
Aber ich kann es nicht beweisen.
Ja, das heißt, weil du dich jetzt nicht so unbedingt an deinen Träume erinnerst. Ja, okay. Mhm. Ja, ich jetzt auch nicht an alle, aber an manche dann schon. Und ich weiß noch, wie ich damals aufgewacht bin und dann so wirklich realisiert habe, oh Gott, ich habe gerade auf Englisch geträumt.
Schön,
Wahnsinn.
Ja. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also das ist verrückt auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und auch lustig, wie man dann, wenn man zurückkommt, wie einem die Worte manchmal fehlen, dass man dann also in meinem Fall dann englische Worte, ne, bei dir dann deutsche oder sorbische Worte und dir fällt das Deutsche oder das Sorbische nicht ein. Ja.
Bei uns ist es natürlich auch so, ne, immer die Situation, die man hat, wenn man in der deutschen Sprache studiert, wird man die Fachwörter natürlich dort eher im Deutschen kennen.
Klar.
Dann werde ich immer suchen müssen im Wörterbuch, wie heißt das nun auf Sorbisch. Es ist ja immer abhängig auch von der Situation. Dass ich, wenn ich einkaufen gehe und alles in der deutschen Sprache habe, werde ich natürlich das Wort eher auf Deutsch parat haben als auf Sorbisch. Das ist gang und gäbe. Aber wenn es um Sprechen geht, dann weiß ich, und deswegen spreche ich auf Sorbisch auch viel schneller. Ich bin ja vielleicht jetzt auch im Deutschen schnell, aber im Sorbischen noch schneller.
Naja, zumal du ja, wie sagt man, also man kann halt ja nicht alles übersetzen wortwörtlich. Ne? Also gerade es wird bestimmt gerade jetzt im Deutschen, so kompliziert wie diese Sprache auch ist, viele Worte geben, die sich
nicht
einfach nicht über...
Eins.
Nee,
genau.
Ja. Von daher
muss man aber auch dann lernen und sagen, ich muss es ja nicht eins zu eins übersetzen, ich muss es umschreiben.
Genau. Ja.
Genau. Und umgekehrt genauso.
Genau. Nee, das ist ja auch das Schöne am Sprachaustausch, sage ich jetzt mal. Im Zweifel kann man es immer umschreiben.
Genau. Na?
Jetzt hast du vorhin schon erzählt, ihr seid natürlich hierher gezogen, weil euer Sohn hier groß werden soll. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen schon mit beantwortet, aber so ein bisschen auch noch nicht, weil man weiß ja noch nicht, wie er sich entwickelt. Deswegen, er ist noch sehr klein, deswegen stelle ich die Frage jetzt einfach ein bisschen anders. Nämlich nicht, wirst du deinen Sohn auf die sorbische Schule schicken, das wirst du natürlich, sondern eher die Frage erweitert, was machst du, wenn dein Sohn selber eines Tages vielleicht vorhat, die Lausitz zu verlassen? bringst du ihm das jetzt schon bei, deine persönliche Geschichte, dass man auch immer wieder zurückkehren kann letzten Endes und das auch nicht schlimm ist, sondern auch was Gutes und Schönes, neue Erfahrungen zu machen, aber man eben seine Heimat nie vergessen sollte.
Also ich denke, er wird seinen Weg selber gehen müssen. Und das, was ich ihm geben kann, sind die Wurzeln. Die Wurzeln in der Lausitz, die zu zeigen, was für ein Reichtum wir hier haben. Aber welchen Weg er gehen wird, wofür er sich entscheiden wird, das kann ich ihm nicht. Das will ich auch nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein Fehler. Ich hoffe natürlich, dass er immer den Bezug jetzt in die Lausitz hat. Vielleicht ist er selber, sagt er, ihm ist es genauso wichtig und er bleibt in der Lausitz. Aber wenn nicht, dann kann ich da auch nichts ändern. Dann ist das so. Dann hoffe ich eher, dass hier die Verbindungen sich verbessern, dass man dann auch schnell von A nach B kommen kann.
Genau. Wenn es in Berlin ist, ist es ja nicht so schlimm. Genau. Da ist es ja eh nicht weit weg. Aber sobald da irgendwie auch vielleicht sowas wie Flensburg oder so mit 700 Kilometern Entfernung.
Kann auch mal ein komplett anderes
Kontinent. Oder anderer Kontinent, genau, ins Ausland.
Das weiß man nicht.
Und in der heutigen Zeit muss man ja auch sagen, gerade eine Auslandserfahrung ist
genau.
Ja,
bin ich auch gut. Also ich habe es ja selber auch gemacht. Ne? Vielleicht wäre ich, glaube ich, noch 5 bis 10 Jahre, wäre ich, glaube ich, auch noch mal ein Jahr irgendwo außerhalb weg gewesen. Ich bin in Deutschland geblieben. Ich habe mal überlegt, nach Wien zu ziehen, nach Österreich. Ich will es nicht vermissen, mal weg gewesen zu sein und auch die Erfahrungen aus der Ferne kennengelernt zu haben. Wieso sollte ich dann auch meinem Sohn die Möglichkeiten nicht bieten?
Nee, das wäre ja Quatsch. Ja, das wäre paradox, das stimmt. Inwieweit hast du dich bisher für die Spracherhaltung denn und die Sprachförderung der sorbischen Sprache in der Oberlausitz eingesetzt?
Wie ich schon vorhin gesagt habe, als Jugendliche habe ich schon damit begonnen. Vielleicht eher dann indirekt, weil es dann zur Jugendzeit ging es dann eher darum, sich bewusst zu machen, was es bedeutet, was man macht, dass man auch lernt, für seine Interessen sich einzusetzen. Was heißt, eine Hauptversammlung vorzubereiten? Was heißt, Mehrheiten zu finden? Weil das ist ja unsere Aufgabe. Ne? Wenn wir uns für Sprachförderung engagieren, brauchen wir immer auch den anderen, der das mit unterstützt, der auch davon überzeugt ist. Und sich dafür einzusetzen, das ist, denke ich, die Herausforderung, die ich gelernt habe im Laufe des Lebens, einmal auf der europäischen Ebene, aber dann auch im Minderheitensekretariat, das einfach zu schätzen. Und ich denke, ich habe, egal ob ehrenamtlich oder hauptberuflich jetzt, mich immer um die Sprachförderung mit eingesetzt.
Ja.
Das war mir immer einfach wichtig.
Ja, ist es ja auch, damit es nicht verloren geht. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einem neuen Themengebiet, nämlich die sorbische Kultur, das sorbische Erbe. Und ein bisschen sorbische Geschichte. Was gefällt dir denn an der sorbischen Kultur persönlich am allerbesten?
Die Ereignisse, die Bräuche, die wir pflegen, die Tradition, aber auch die Moderne. Wenn ich sehe, was aktuell es auch für Musik gibt, die junge Leute neu verfassen, auch die Herausforderungen, die wir eigentlich mit dieser kleinen Sprache haben, auch im Bereich der Digitalisierung, was es für eine Vielfalt ist und man kann sich in jedem Bereich engagieren und etwas machen. Das finde ich schön. Aber und dann privat natürlich ist es der Zusammenhalt, der für mich sehr wichtig ist in der Verwandtschaft, in der Familie. Einfach, da sagt mancher bei euch, funktioniert es noch oder es ist, das ist so wie ein Paradies manchmal, wenn ich daran denke, wie wir unsere Hochzeit gefeiert haben. Ich habe, muss man dazu sagen, ich habe nun viele Cousins und Cousinen über insgesamt über 40.
Hoch.
Und wenn wir zu allen Hochzeiten gewesen sind und zu feiern, zu Taufe, deswegen habe ich auch viele Patenkinder, das einfach, diesen Zusammenhalt zu wirklich zu pflegen. Und das sind nicht die Geschenke, die man einmal mehr abgibt, sondern wirklich diesen Kontakt, das gemeinsame Sehen, das gemeinsame Feiern. Der Glaube, den man auch dadurch, ne, das ist ja immer verbunden bei uns, zumindest bei den katholischen Sorben, das ist, denke ich, das, was mir da fehlen würde, wenn ich das nicht hätte.
Glaube ich. Gibt es denn eine bestimmte sorbische Tradition, die du besonders gerne, sage ich jetzt mal, lebst? Und also bei mir zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, bei dir auch, ist es tatsächlich öfters mal dieses Singen. Also das Singen dann mit der Familie zusammen und so. Und also da gehen dann irgendwie alle drin auf und es macht Freude.
Ich denke, stimmt, das ist das Singen. Definitiv auch in unserer kleinen Gruppe zu 8 oder zu 7, jetzt sind wir zu 7. Einfach das gemeinsame Singen, und wenn es 3, 4 stimmig ist. Und die Lieder auch zu können, ne? Und so einen Wettbewerb zu machen, wie viele Strophen kenne ich, wie viele Strophen. Ja, das ist nicht bei der einen Strophe, das sind dann teilweise, ne, das gemeinsame Singen, was wir auch sehr oft machen bei Veranstaltungen, wenn die Männer gegen die Frauen singen, welche Strophe, wer kennt am meisten. Und das ist das Gemeinsame, das ist der Zusammenhalt, der dann Spaß macht.
Ja.
Aber auch die Osterbräuche. Und das ist nicht das Osterreiten oder die Ostereier, sondern das alles drumherum. Auch diese, ne,
zum
grünen
Zeit.
Donnerstag, diese, wenn man weiß, wie die Kinderaugen sich freuen, wenn man einen grünen Donnerstag Geschenk gibt oder mit dem was gemeinsam macht. Oder für mich ist die sorbische Tracht auch eine sehr wichtige, spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Ich hab auch sorbisch geheiratet, weil ich gesagt habe, das bin ich, das ist mir wichtig. Ich war lange Zeit, habe immer die Brautjungfer-Tracht-Ruschka gerne getragen. Leider darf ich sie heute nicht tragen. Das war, und das verbinde ich nicht nur mit der Tracht, sondern auch mit den Ereignissen, die ich als Kind hatte. Ich kann mich erinnern, ich war das erste Mal Truschka, da war ich, glaube ich, in der zweiten Klasse zu einer Hochzeit von meiner Tante gewesen, wie wir uns dort gedreht haben. Und das war, na, wenn man sich dort anderthalb Stunden anzieht, man schätzt es.
Na klar.
Das ist eine Wertschätzung und ich würde das wirklich missen. Auch heute hat man natürlich nicht mehr diese Tracht, sondern halt eine einfache, schlichtere Tracht. Aber meine Mutter hat uns zum Beispiel jedes Jahr auch immer Teile geschenkt. Zu Ostern oder zu Weihnachten.
Als Erweiterung quasi.
Als Erweiterung. Man wächst ja, man braucht immer, wird wieder umgenäht. Und das auch zu haben, zu wissen, dass ich meine eigene Tracht habe und sie nicht irgendwo ausleihen muss. Und sie selber entscheiden kann, wann ich sie trage und wann ich sie nicht trage, das ist schon. Und das ist für mich so das Interessante, ich kann mir nicht vorstellen, diese Tracht zu tragen in Berlin zum Tag der offenen Tür. Weil diese Fragen hatte ich auch. Kannst du dir nicht mal die Tracht hier zum jährlichen Tag der offenen Tür der Bundesregierung anziehen, weil wir als Minderheitensekretariat dabei gewesen sind? Das bin nicht ich. Also ich trage diese Tracht nicht zur
Darstellung.
Zur Darstellung. Diese Tracht ist für mich verbunden mit Ereignissen.
Ja.
Mit privaten Ereignissen. Also kann ein anderer das anders sehen? Na klar. Ne?
Klar.
Es gibt ja viele, die sagen, ich nutze sie auch zu politischen Anlässen.
Naja, oder es könnten zum Beispiel vielleicht auch Leute sagen, ich nutze sie zum Fasching oder so, um darauf aufmerksam zu machen oder sowas. Ne? Klar. Ja.
Oder auch zu politischen oder hierzu. Ich habe zum Beispiel niemals die Tracht aus Arbeitsanlass getragen. Mhm. Einige, also zur Hauptversammlung. Ich kann mir das einfach aktuell nicht vorstellen.
Ist ja auch okay.
Ja. Aber die Tracht hat für mich, und das ist halt das Ganze mit dem Segen, die Tracht, die ganzen Veranstaltungen, Ereignisse, die wir haben, der Glaube etc. Alles dazu, das ist die Gesamtheit der kleinen Teile.
Na, zumal, ich könnte mir auch vorstellen, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum du es nicht machst. Dadurch würde ja das Persönliche so ein bisschen
vielleicht
verloren gehen. Das sind ja schöne Erinnerungen, auch viel an die Kindheit wahrscheinlich.
Genau.
Dann würde das ja so mit der Arbeit auch vermischt werden, in dem Fall jetzt beispielsweise.
Genau. Dann ist es eher die Arbeit, die vielleicht eine Rolle dann spielt.
Genau. Und da sie ja schon so eine große Rolle bei DE im Leben spielt, ist es vielleicht ganz gut, sie da nicht in solchen Bereichen auch noch mit dabei zu haben. Ja. Welche Feste besuchst du denn besonders gerne? Also welche Feste im Sinne der Feiertage sozusagen? Mhm. Ne? Und was gefällt dir dann an diesem jeweiligen Fest immer am meisten?
Ich muss jetzt überlegen, welche Feste
ich
nicht besuche.
Das heißt, du bist bei allen dabei.
Wenn es passt.
Ja.
Also ob es, hatte ich ja vorhin auch gesagt, ob es Ostern ist, ob es die privaten Veranstaltungen sind, die privaten Taufe, Erstkommunion, Schulengang, alles was dazugehört im Laufe des Jahres, ob es das Maibaumwerfen ist, ob es, ich fahre gerne auch mal in den Niederlausitz, wenn man da Zeit dazu hat, auch dort die Bräuche oder die Traditionen zu besuchen. Es sind ja nicht alle, wir haben ja sehr viele, das sind ja nicht alle, die ich persönlich auch aus der Kindheit kenne. Das
Klar.
ist auch regional sehr unterschiedlich. Aber da kann man ja noch viel mehr besuchen und machen. Aber ich bin, wenn es passt, dann besuche ich Veranstaltungen gerne. Aber aktuell ist es ein bisschen weniger aufgrund der Arbeit, aber auch mal zu sagen, am Wochenende mal nichts zu tun. Mit dem kleinen Sohn geht es auch. Es gibt viele Traditionen, Bräuche, die ich aus meinem privaten Leben gar nicht kenne, die ich gerne auch weiter besuchen möchte oder auch noch kennenlernen möchte. Es ist nicht so, dass ich alles kenne. Da bin ich sehr offen dafür, aber sonst normalerweise kenne ich die feste Veranstaltung auch im Jahreslauf, auch durch kirchlich gebundene, die ich hier in der engeren Umgebung auch besuche.
Hast du da einen Favoriten?
Ostern ist schon so ein bisschen ein Highlight, weil dort die Familie zusammenkommt. Weihnachten, aber Weihnachten ist ja jetzt kein typisches sorbisches Ereignis.
Nee, ich wollte gerade sagen, Ostern ist ja auch so mehr oder minder der höchste Feiertag.
Genau,
genau.
Ich liebe es auch, Frohen Leichnam, das sind bei uns schon die Also wo die Sorben zusammenkommen. Mhm. Es muss auch gar nicht immer mit dem Glauben zu tun haben, aber eher dieses, was zusammen zu feiern. Auch Skadjovanka ist zum Beispiel eine große Veranstaltung hier in Bautzen, die ich fast, glaube ich, wenn es passt, das ist immer im November, eine Veranstaltung, die von sorbischen Studenten organisiert wird, wo es ein 1,5 bis 2 Stunden Programm gibt und wo ehemalige Schüler und Schülerinnen des sorbischen Gymnasiums zusammenkommen. Das Schön. Ist über Generationen hinweg. Und das zu erleben, auch was jedes Jahr auf die Beine gestellt wird, das sind auch schöne Veranstaltungen, wo man auch viele Personen, die man ansonsten im Jahr nicht sieht, wieder sieht. Mhm. Das sind so ein Beispiel vielleicht.
Ja, das ist dann ein schönes Highlight im Jahr. Genau. Gibt es auf den Festen auch sorbische Bräuche?
Na, das Maibaumwerfen ist ja zum Beispiel ein sorbischer Brauch. Mhm. Das Osterreiten, das Hahnrupfen ist ein sorbischer Brauch. Das sind immer auch Feste, ne? Mit frohen Leichnam. Brauch ist, dass man Prozession durch das Dorf oder sieht. Das sind immer verbunden mit
Bräuchen letztendlich und Feste. Genau, ja. Genau. Ja, geht miteinander einher.
Und teilweise sind es ja viele kleine. Also Brauchtumspflege auch zu Weihnachtszeit. Ne? Was wird auch in der Adventszeit gemacht? Was sind so spezifische Sachen, sorbische Sachen, die man halt in dem Jahresverlauf mit intensiv pflegt?
Gibt es denn, also du hast das im Grunde genommen schon so ein bisschen erwähnt, gibt es Bräuche, die du quasi selbst zu Hause auch praktizierst mit deiner Familie? Ne? Also beispielsweise Osterreiten, ja. Die Eier bemalen, wobei die Eier zu bemalen ist ja eine Sache, die machen ja andere Christen auch.
Genau. Aber es gibt ja dann wieder spezifische Muster, die man verwendet.
Genau.
Obwohl ich kein Profi bin. Also muss man sich dann eher verstecken, wenn man einige. Aber es macht auch Spaß einfach. Das, was dann Spaß macht, es geht gar nicht um das fertige Osterei, aber diese was gemeinsam zu machen. Und wenn man an einem Tisch sitzt und untereinander einfach den Abend gemeinsam genießt und parallel dazu ein Osterei verziert. Ja. Das sind so eher die. Was ich als Brauchtum sehe, nicht das fertige Osterei, was man dann zeigen kann.
Sondern der Prozess quasi dahin.
Genau. Ja. Oder der Geruch auch dazu, ne? Wie ja. Das riecht, wenn du mit Wachs arbeitest und so. Das sind so ein bisschen das, was dahinter steckt.
Du meintest ja, es gibt ja verschiedene Motive. Gibt es dann so ein klassisches Motiv zum Beispiel?
Das sind mehrere, die man, Wolfzahn, also es gibt ja diese Gänsefeder, die man ja dann auch dazu schneidet, dass sie genau diese Muster bringen. Und es gibt jedes Jahr auch dann die Wettbewerbe bei den Kindern und bei den Erwachsenen, wo man bewusst dann auch schaut, altersgerecht nutzen sie diese, auch Schulen machen das, ist sehr interessant und das ist auch im Kommen, und dass sie das auch gerne machen. Und das einerseits in der Schule, aber zu Hause, wenn du das in der Familie machst, ist es nochmal was anderes.
Klar.
Weil du damit auch wirklich anders die Tradition pflegst.
Ja, aber interessant, weil zum Beispiel wir haben jetzt Ostereier einfach nur bemalt, also wie du gerade Lust hattest, so nach dem Motto. Ne?
Nee, da wird vorgezeichnet, da wird überlegt. Das sind schon schöne Motive, die man da...
Toll, ja.
Hier gibt es jetzt auch, dass es Weihnachtskugeln gibt, die mit sorbischen Mustern verziert werden. Auch schön.
Also werden sogar neue Bräuche quasi geschaffen.
Ja, oder weiterentwickelt. Ne? Ja. Es gibt schöne, ne? Wir haben unser Weihnachten, meine Schwiegermutter macht das zum Beispiel, wir haben jetzt einen Weihnachtsbaum, wo wir die Kugeln, schöne rote Kugeln mit weißen sorbischen Ornamentik oder Mustern verzieren.
Toll. Das stelle ich mir gut vor. Da musst du mir dann mal ein Foto schicken,
ja, dieses
Weihnachten. Welche Projekte und Initiativen zur Förderung der sorbischen Kultur sind dir denn bekannt oder unterstützt du sogar selbst?
Da ich selbst in der Domowina aktiv bin, es ist ja ganz natürlich, dass wir alle möglichen Projekte, Veranstaltungen selbst organisieren. Die letzte große Veranstaltung war zum Beispiel das Folklore-Festival gewesen, was die größte jedes zweite Jahr stattfindende Veranstaltung ist, wo wir wirklich viele Gruppen aus dem Ausland einladen, um hier Folklore-Gruppen darzustellen. Und das auch wirklich vielleicht so ein bisschen wie ein sorbisches Fest zu feiern. Es ist nicht nur das, was man auf dem Programm, auf der Bühne sieht, aber auch das, die anderen zu sehen und das einfach die Zeit zusammen genießen, die Musik, die Gesänge, die Lieder. Das ist unsere Aufgabe als Domowina. Also ich würde jetzt ansonsten keine Initiative oder so hervorheben wollen, weil es so viel Unterschiedliche gibt.
Ja, und alle unterstützungswert.
Natürlich.
Na klar.
das, was ich und das vielleicht, was so die Herausforderung ist, dass wir auch die Sprache in der Lausitz revitalisieren möchten, wo heutzutage im Alltag nicht gang und gäbe Sorbisch gesprochen wird. Und das ist, denke ich, unser Fokus für die nächste Zeit, sorbische Sprachräume zu schaffen, dass Menschen Lust dran haben, die Sprache zu sprechen, auch die Sprache zu lernen, so wie ein Kind die Sprache lernt, das auch in der Erwachsenenbildung zu integrieren. Das ist, denke ich, das, was die Zukunft zeigen wird, ob wir es schaffen, die wirklich die Sprache auch zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Das Ziel ist es auf jeden Fall. Mhm. Ja, jetzt sind wir tatsächlich auch schon wieder zum Thema Kultur und ja, Geschichte, Erbe der Sorben durch und kommen zu unserem letzten Themenpunkt, nämlich dem Strukturwandel, der ja ganz Deutschland natürlich betrifft, aber vor allen Dingen hier doch für Veränderungen sorgt, ne? Und einhergeht natürlich auch mit der Zukunft der Sorben. Deshalb die Frage, inwiefern denkst du denn persönlich, dass der Strukturwandel die sorbische Sprache und die Gemeinschaft voranbringt?
Die Herausforderung ist, und das ist, dass wir hier in einer Gegend leben, wo jahrelang Braunkohle abgebaggert wurde, dass sich jetzt zum Ende neigt und wir es schaffen müssen, etwas nach der Braunkohle zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, dass Leute hier weiter arbeiten können, auch wieder zurückkehren. Wir sind in einer, ich würde das jetzt gar nicht nur auf den Strukturwandel beziehen, aber wir sind aktuell in einer leben aktuell in einer Situation, wo wir zum Beispiel auch wissen, dass überall Arbeitsplätze, also Arbeitnehmer fehlen.
Es werden Plätze geschaffen, aber es ist nicht, genau. Sind nicht genügend Leute da.
Oder es kommen keine Nachrücker dazu. Ne? Ja. Man schreibt aus, auch im Sorbischen ist es ganz klar der Fall, man schreibt aus und freut sich, wenn es Personen gibt, die Interesse haben. Wir haben Lehrermangel in ganz Deutschland. Für uns Sorben ist es natürlich dreimal so schwer, wenn wir keine sorbischen Erzieher und keine sorbischen Lehrer haben. Und dafür zu kämpfen und den Strukturwandel auch dafür nutzen, dafür haben wir auch extra Geld bekommen, das weiterzuführen und auch Unternehmen hier vor Ort, die ansässig werden oder die hier starten zu sagen, bitte nutzt das, was hier ist, die Wurzeln, die wir haben. Wenn ihr das mit, wir haben sehr gute, schöne Beispiele hier. Es gibt hier ein Unternehmen, TDDK, das ist eigentlich eine Tochtergesellschaft eines japanischen Unternehmens. Motorgetriebe entwickeln, produzieren. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte, die haben über 700 oder 500, ich will keine falschen Zahlen nennen. Und die haben eine sorbische Beauftragte im Unternehmen entwickelt und haben gesagt, uns ist es wichtig, dass das Sorbische hier im Unternehmen einfach ein Teil ist. Ihr müsst keine Angst haben, weil es natürlich in einem Gebiet ist, wo die Sorben leben, wo es natürlich auch viele Sorben sind. Die müssen keine Angst haben, weil irgendwann in einer Kantine gesagt wurde, hier wird Deutsch gesprochen. Hm. Und dieses mitzunutzen, auch neue Personen, die kommen, wir werden die Personen benötigen, auch hinzugezogene oder Sorben, die weg gewesen sind, die wieder nach Hause kommen und heimkehren, denen die Möglichkeit zu geben. Das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Und wir müssen darauf achten, dass wir dem die Lebensqualität geben, aber auch die Möglichkeit schaffen, in deren Berufen hier etwas hier zu leben und auch Familie zu gründen.
Und damit halt auch erfolgreich sein zu können.
Ja. Und das ist halt keine Großstadt hier um die Ecke. Und
der Anreiz muss ein anderer sein.
Genau.
Ja.
Genau.
Aber so idyllisch, wie es hier ist, ist das, finde ich, eigentlich schon Anreiz genug. Also
ja, aber ich ziehe ja nicht in die Lausitz, wenn ich hier keine Arbeit finde.
Nee, natürlich nicht. Dann reicht ja auch die Idylle nicht aus.
Genau. Ja. Deswegen müssen wir auch klar den Strukturwandel dazu nutzen und überlegen, wie wir das miteinander und gemeinsam auch weiter voranbringen. Mhm. Und wir können froh sein, dass wir einen Strukturwandeltopf haben, wo wir spezifische Projekte in der Richtung auch benutzen können und nutzen können, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Sprachräume schaffen.
Oder die Lehrkräfte,
genau. Mhm. Das sind so die Herausforderungen, die wir aus dem Bereich auch mit nutzen können.
Ja. Ist denn da deiner Meinung nach, also hat sich da schon was getan? Ich bin da jetzt ja nicht so drin, also im Thema schon, aber jetzt nicht so dem aktuellen Stand, ne? Weil es geht jetzt ja doch schon ein bisschen. Ist denn da schon aktiv was, also ein Fortschritt zu sehen, sage ich mal?
Ja, es gibt schon viele sorbische Initiativen, die aktuell gegründet wurden aus dem Strukturwandeltöpfen. André Mütschung, der da zum Beispiel gewesen ist, arbeitet zum Beispiel in einer Initiative aktuell im Sorbischen Schulverein, die gerade bewusst sich dazu auf den Weg gemacht haben, für Kinder sorbische Angebote neben der Schule zu schaffen. Und das aber auch in einem Bereich, wo es nicht darum geht, jetzt im Brauchtum zu pflegen, sondern auch in den MINT-Fächern. Also alles, was man auch in einer Großstadt hat oder in einer Stadt generell, auch auf die Dörfer zu bringen und zu sagen, wir haben hier genau die gleichen Möglichkeiten, aber das bitte auch in der sorbischen Sprache. Und solche Initiativen werden geschaffen und da ist das Interesse auch hoch. Also wenn man, ich würde sagen, auch die Nachfrage kommt von den Eltern, die sagen, das will ich gerne machen. Und das sind so die ersten, sage ich mal, kleine Pflänzchen in unterschiedlichen Regionen. Und wenn wir das schaffen, das flächenübergreifend zu machen, dann haben wir es hoffentlich geschafft. Aber das ist noch ein langer Weg dahin.
Für all diejenigen, die sich jetzt gerade gefragt haben, wer denn eigentlich André Mirtschink ist. Mit André Mirtschink haben wir bereits in der ersten Folge gesprochen über seine Rückkehr. Deswegen, falls ihr diese Folge verpasst haben solltet, könnt ihr euch die natürlich auch gerne noch anhören. Ja, liebe Judith, siehst du denn Perspektiven letztendlich für die sorbische Sprache in der Zukunft?
Ich würde mich nicht dafür einsetzen, wenn ich diese Perspektive nicht sehen würde.
Das natürlich. Wäre traurig. Ja,
natürlich. Also ich sage mal, wenn wir nicht selber uns engagieren und etwas machen, dann würde auch, gäbe es keine Entwicklung. Ich sehe sehr viele junge, engagierte Menschen, auch Jugendliche, noch jüngere, die wirklich sehr engagiert sind. Und das freut mich jedes Mal wieder zu sehen, weil die mit wenig vieles leisten können. Wir haben hier halt die Möglichkeit, auch uns auszuprobieren in unterschiedlichen Bereichen, ob es Musik ist, ob es Sprache ist, ob es Kultur ist. Und ich freue mich immer wieder zu sehen, wie engagiert junge, wie ja auch andere, auch Erwachsene und ältere Menschen sind und sich wirklich dafür einsetzen. Also ich bin mir sicher, dass das sorbische Perspektive hat und das sorbische noch lange, lange leben wird.
Welche Herausforderungen und Möglichkeiten siehst du für die sorbische Kultur in der Zukunft?
Die größte Herausforderung ist es wirklich, sorbische Sprachräume zu schaffen. In allen möglichen Lebenssituationen, egal ob es in der Kindheit ist, in der Schule, in der Kita, Angebote nachmittags, ob es die Musikschule ist, ob es irgendwo Sport ist, ob es irgendwelche kulturelle Angebote sind, bis hin zum Erwachsenenleben. Sprachangebote und Sprachräume zu schaffen, wo man das Sorbische wirklich leben kann. Und das nicht nur analog, sondern auch digital. Es gibt schöne Möglichkeiten, gute Möglichkeiten. Ich bin begeistert, dass wir Sorben haben, die sich wirklich auch im Bereich der Digitalisierung auseinandersetzen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann zu Hause einen Kühlschrank aufmachen kann und wie im Deutschen mit Siri sprechen kann, beziehungsweise im Kühlschrank, wer dann Sorbisch antwortet oder sagt, was im Kühlschrank fehlt und das auf Sorbisch und nicht auf Deutsch oder Englisch. Und das ist, denke ich, das ist ein Beispiel, aber es zeigt eigentlich, wohin es gehen soll. Ich will, wenn ich mein Notebook aufmache, genau die gleichen Möglichkeiten haben wie in jeder großen Sprache anders auch. Und dabei aber nicht nur das Digitale zu sehen, sondern wirklich das Analoge vor Ort auch zu haben. Also einfach das Sorbische im Alltag leben zu können. Das ist so die Herausforderung, dass es nicht weniger wird, sondern dass es einfach, und wir haben eine gute Zeit, wo wir die Möglichkeiten haben, dass wir das auch nutzen und dass das Sorbische auch die Anerkennung hat und die Wertschätzung hat, die sie meiner Meinung nach auch haben sollte.
Das heißt, das ganz große Ziel ist ja sozusagen, dass die Sorben keine Minderheit mehr sind, sondern eine Mehrheit.
Ach, das denke ich gar nicht. Also ich denke, wir werden, das ist immer die Perspektive, ne? In Deutschland werden wir immer die Minderheit sein. Ne? Wir Sorben sagen ja selbst, wir sind das sorbische Volk. Im Deutschen hat es immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Im Sorbischen heißt es Serbski Lut. Es gibt nicht die sorbische Minderheit, dann frage ich mich, wo ist die sorbische Mehrheit?
Ja.
Ist eher eine Definition, Begrifflichkeit. Aber nein, ich denke eher, ich würde mich freuen, wenn die Sorben selbstbewusst genug sind, hier in der Lausitz und überall sonst auch, ihre Sprache zu sprechen. Und wenn es andere Personen, die vielleicht nicht der sorbischen Sprache mächtig sind, sagen, ich lebe in der Lausitz, ich habe Interesse, eine zweite Sprache zu lernen oder meinen Kindern die Möglichkeit zu geben, weil es ein Mehrwert ist, dass es eine Vielfalt gibt in der Lausitz, wo man sagt, das Sorbische in der Lausitz ist ein wichtiger Bestandteil und ist ein Mehrwert. Das denke ich, ob es die Minderheit ist oder das kannst du jetzt nicht lassen.
Was würdest du denn sagen, ist deine Version von der Oberlausitz in 10 bis 20 Jahren und der sorbischen Kultur, der sorbischen Sprache oder den Sorben vielleicht als Volk allgemein in 10 bis 20 Jahren?
10 bis 20 Jahren vielleicht sehr, sehr kleiner Zeitraum. Ich würde eher von 50 bis 100 Jahren sprechen.
Wir können auch auf 50 bis 100 gehen. Das ist also, mach du doch vielleicht die Zeitangabe, was du glaubst, wie lange es dauert, dass deine Vision wahr wird.
Das ist vielleicht nicht meine Vision, aber das ist unsere Vision. Wir haben aus dem Strukturwandeltopf uns eine Zahl genannt. Wir haben gesagt, im 21. Jahrhundert sollten wir 100.000 Sorbisch-Sprecher haben. das ist eine Vision, wo vielleicht...
Weltweit ganz kurz oder deutschlandweit?
Das ist egal, auch generell. Sorbische Sprecher haben. Und das ist vielleicht für viele belächelnd das, wenn man die tatsächlichen Zahlen aktuell kennt, aber... Ich sage mir, wenn man daran kämpft, sich misst und sagt, wir nutzen auch die Möglichkeiten, auch die Lausitz an sich zu sehen und nicht nur einen kleinen Teil der Lausitz, wo das Sorbische heute noch mit 80-70% in den Dörfern gesprochen wird, sondern wirklich die Lausitz als Gesamtbild sieht und dass das Sorbische dort wieder revitalisiert wird, dann könnten wir es schaffen. Und das ist, denke ich, so die Vision. 10 bis 20 Jahre ist ein sehr kurzer Zeitraum, ja. Und das werden wir da nicht schaffen.
Aber es kann trotzdem das Ziel sein.
Das kann das Ziel sein und wir können dort sehr gute erste Schritte leisten.
Genau. Und wenn es, wie gesagt, gut läuft, dann sind es vielleicht trotzdem weniger als 50 Jahre. Das wäre schon schön. Ne? Liebe Judith, wir sind beim Ende angekommen tatsächlich. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. War super interessant. Ich möchte auch noch mal kurz einen kleinen Ausspruch an alle ehemaligen Sorben oder vielleicht auch Neuzukömmlinge sprechen. Es gibt hier tatsächlich Arbeitsplätze, die lukrativ sind und definitiv hat die Lausitz einiges zu bieten. Das heißt, sich hier zu bewerben lohnt sich. Es gibt viele freie Jobs, wie gesagt, und auch zahlreiche Portale, wo man hier fündig werden kann, ob nun als Heimkehrer oder als wirklich Zuwanderer, wenn man so möchte. Zum Beispiel das Portal www.jobs-oberlausitz.de. Wir haben da auch übrigens alle Informationen in der Infobox hier oder auf unseren anderen Kanälen vom Sorbischen Klar Podcast natürlich für euch veröffentlicht. Also einfach mal nachschauen und freuen uns natürlich über den Zuwachs, der hierher in die Lausitz zieht. Ich bedanke mich, wie gesagt, liebe Judith. Hoffe, wir hören uns dann mal an einer anderen Stelle wieder. Spätestens, wenn du dann nach Berlin kommst zu Besuch.
Gerne. Utrom de Jack, die ist da Rosmo, Jasinti, Jaga, Rades, das du bekommst. Rade, Pschinu, Ado, Berline.
Das musst du natürlich noch zum Schluss übersetzen für uns.
Ich habe nur gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten und ich komme sehr gerne zu dir nach Berlin auf einen Cocktail.
Ich würde gerade sagen, unseren Sundowner trinken wir wahrscheinlich in Berlin und in Bautzen. Dann haben wir das BB sozusagen. Ist doch schön. Ich freue mich. Dank dir, liebe Judith.
Ich sage auch danke. Utrom de Jack.
Utrom de Jack.
Zema, obikt wie bewe noch zema, volchikt wir ja ne luft zema, volchikt wir ja ne luft zema, du volchikst ne rete sche, so du schet so ruche sche, du volchikst ne rete sche. Yeah.